Herzlich willkommen zum Podcast Die Quereinsteiger. Heute sitze ich hier mit Jens Kujawa. Hallo Jens.
Hallo Max.
Jens, du hast ja schon zwei Karrieren, eine Karriere hinter dir, eine andere begonnen. Und zwar warst du ja früher viel im Sport unterwegs. Du warst Basketballer, richtig?
Das ist korrekt, ja.
Und zwar auch gar nicht so unerfolgreich.
Wenn du das sagst.
Du gibst dich so bescheiden jetzt, aber ich habe ja schon ein bisschen was auch über dich herausgefunden. Und zwar warst du ja auch in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft.
Ich habe 6 Jahre Nationalmannschaft gespielt mit 98 Länderspielen. Ja, war eine schöne Zeit.
War eine schöne Zeit. Und jetzt, heute machst du aber was ganz anderes. Du bist, und jetzt musst du mich vielleicht korrigieren, du bist ein Unternehmensberater.
Ganz grundsätzlich bin ich Unternehmensberater. Wenn man es ein bisschen genauer sieht, leite ich ein Kompetenzzentrum für Demografiemanagement, bin Mitglied der Geschäftsleitung und verantworte ein kleines Unternehmensberatungsteam mit all den Themen, die zum Demografiemanagement dazugehören. Schwerpunktthema: die Umsetzung, Einführung von Zeitwertkonten, was schon immer für mich Herzensthema war.
Zeitwertkonten? Das klingt jetzt erstmal, also muss ich ehrlich mal sagen, trocken. Was sind Zeitwertkonten?
Zeitwertkonten, Lebensarbeitszeitkonten, Langzeitkonten sind langfristige Modelle, in denen der Mitarbeiter Geld oder Zeit in allen Komponenten aus dem Brutto ansparen kann und damit Freistellungen in der Zukunft finanzieren kann. Also muss ich das so vorstellen: Das Mitarbeiterbedürfnis ist natürlich da als junger Mitarbeiter. Ich komme ins Unternehmen, ich verdiene ganz gut, habe ein bisschen Geld über. Ich möchte aber irgendwann meine Weltreise machen oder mein MBA in den USA. Ich spare also dafür an, kann meine Urlaubstage dafür reinnehmen. Bei 30 Tage brauche ich nicht wirklich, mir reichen noch 20. Dann mache ich einiges an Überstunden. Wenn sie dann bezahlt sind, würde sie dort reinbringen und ein bisschen Geld. Und nach wenigen Jahren habe ich dieses halbe Jahr oder dreiviertel Jahr an Freistellung angespart und kann es dann mit Zustimmung des Arbeitgebers nehmen. Das ist hochattraktiv für junge Mitarbeiter. Und da gibt es ja viele andere Verwendungszwecke wie Pflegezeit, Elternzeit, Hausbau, aber auch das Thema Vorruhestand. Heute, wenn man sich die Babyboomer-Generation ansieht, wollen 10% der Babyboomer-Generation bis 67 arbeiten.
Okay.
Was machen die anderen 90%, wenn sie sich erstens es nicht leisten können, zweitens vielleicht gar nicht so lange arbeiten können, weil sie körperliche Einschränkungen haben. Oder die Arbeitgeber sagen, wäre schön, wenn ich diesen Mitarbeiter auch ersetzen könnte mit einem Jungen, der vielleicht technologischen Vorsprung mir ermöglicht. Oder vielleicht sitzt er halt auch schon so lange auf den hierarchischen Ebenen, dass er jungen Mitarbeitern den Aufstieg verwehrt. Und das sind alles Themen. Das heißt, dieses Thema ist nicht nur mitarbeitergetrieben, sondern vor allem auch arbeitgebergetrieben. Denn eins ist klar: der demografische Wandel ist durch die Gesellschaft verursacht. Frauen bekommen zu wenig Kinder. Der Staat zieht sich aus der Finanzierung zurück. Und der Arbeitgeber bleibt auf den Kosten, den zukünftig stark steigenden Kosten sitzen. Das heißt, was kann er tun, um den Standort Deutschland, die Arbeitsplätze und vor allem auch die Wettbewerbsvorteile zu erhalten? Und darum geht's.
Okay. Jetzt muss ich dir ehrlich sagen, jetzt frage ich mich, was hat das alles mit Basketball zu tun? Weil das klang jetzt so nach demografischer Wandel, also die ganz großen Themen auch und Versicherung und Zahlen, ja. Und ich mache mir Gedanken über die Zukunft und alles. Basketball ist ja ein Sport, oder generell Sport lebt ja vom Moment. Also das ist ja immer eine Momentsache. Und du hast dann den einen Punkt, Moment, wo du dann den Ball reinstopfst oder in der Crunch-Time, also in den letzten 2 Minuten, 1 Minute, dann nochmal alles rausholst und nochmal eine 10-Punkte-Führung vielleicht wettmachst. Mhm. Was hat jetzt das Basketball mit dem zu tun?
Für mich ganz klar: Leistung ist das eine. Also du musst Leistung in beiden bringen, um erfolgreich zu sein. Um diese Leistung zu erreichen, brauchst du Disziplin. Das ist etwas, was ich gelernt habe, was im Job, in beiden Jobs hervorragend funktioniert hat. Brauchst Ehrgeiz, Engagement, Verlässlichkeit. Und all das führt zu Leistung, wenn man es gut macht. Und über die Leistung kommt der Respekt. Also muss ich den Respekt verdienen. Das ist so eins meiner Credos, an den ich mich sehr stark festhalte, Respekt wird einem nicht geschenkt. Man muss ihn sich verdienen und das versuche ich immer wieder. Natürlich ist dieses Thema Lob und Anerkennung steckt natürlich auch dahinter, diese Selbstbestätigung daraus zu erhalten. Aber das ist das, was beide Jobs beinhalten. Und das, was ich im Basketball gelernt habe, habe ich sehr erfolgreich transportiert in den Job. Und ich kann sagen, ich bin in beiden Berufen angekommen. Das heißt,
und respektiert?
Und respektiert. Und viel mehr geht nicht. Ich habe auch kein Bestreben mehr in meinem aktuellen Job, wie du es vorhin gesagt hast, begonnen. Ich würde sagen, ich bin da, wo ich hin möchte. Ich habe einen Wunschjob aktuell. Ich könnte mir auf dem Papier keinen besseren Job kreieren. Man muss erst mal da hinkommen. Und wirklich, ich würde mich heute hinsetzen und sagen, könnte ich irgendetwas anders machen, was mir das Leben vereinfachen würde, was interessanter wäre. Ich sage, ich verdiene genug, ich brauche nicht mehr Mitarbeiter. Ich habe die richtige Stellung im Unternehmen gefunden. Es ist hochinteressant, herausfordernd. Ich habe alle Freiheiten, Gestaltungsmöglichkeiten, treffe interessante Kunden, das passt.
Ehrlich? Also ich meine, weil ich stelle mir einen Sportler so vor, die sind von ihrer Sportart, also bei dir, dem Basketball, so besessen. Also wenn die da auch dann Erfolg haben, so wie du, ja, dann ist doch das das Größte überhaupt. Und dann habe ich ja auch noch gelesen, du hast gegen Michael Jordan gespielt, ja, also der Legende im Basketball schlechthin. Und dann sagst du mir jetzt, als Unternehmensberater gibt es, also jetzt bist du Unternehmensberater und da gibt es jetzt nichts mehr Besseres.
Es gibt für mich nichts mehr Besseres. Ich habe für mich entschieden, dass das Thema Führung für Mitarbeiter, das ist ein Aufstieg, ich denke mal da zusammen, ich möchte, man führt mehr Mitarbeiter. Das ist nicht mein Ziel, das ist für mich Stress. Ich brauche Mitarbeiter, die mit mir zusammenarbeiten können. Ich bin ein fordernder Chef, aber ich lebe das vor, was ich auch von meinen Mitarbeitern erwarte. Und dafür brauche ich bestimmte Typen von Menschen, die selbstgetrieben sind, die nicht Verantwortung übertragen kann, die nicht jeden Tag irgendwie gepusht werden müssen. Sodass ich sage, kleine Mitarbeiterteam, dann aber 100% engagiert. Und eins tue ich, steigere den Marktwert jedes Mitarbeiters, weil dieses Know-how, was ich mir in langen, vielen Jahren aufgebaut habe, ich halt sehr gerne übertrage und es auch, wie gesagt, vorlebe. Und deswegen für mich kein Interesse. Ich habe sogar das Ziel, um das mal ganz deutlich zu sagen, ich bin jetzt 54. Ich habe nach einem Sabbatical, was ich im Juli letzten Jahres 2018 abgeschlossen habe, ich war 11 Monate auf Phuket in Thailand mit 25% Teilzeitarbeit und 50% Entnahme Gehalt aus meinem Zeitwerkkontenmodell mit Hund, mit Kind und allem drum und dran. Und ich habe mich danach entschieden, meinem Arbeitgeber zu sagen, spätestens mit 60 werde ich ein halbes Jahr, jedes Jahr in Thailand verbringen. Minimum.
Und das macht er mit?
Und er soll sich darauf vorbereiten. Entweder er gibt mir eine Option, wie wir das lösen, über Teilzeitarbeit. Ich bin gerne bereit, 100% zu arbeiten, wenn ich in Deutschland bin, auf 75%. Ich gehe gerne auf 50% Teilzeit zurück, wie auch immer wir das machen. Aber eins ist gleich, ich werde ein halbes Jahr in Thailand sein. Und wenn er das nicht möchte, bin ich mir sicher, ich finde Arbeitgeber am Markt, die meine Beratungsunterstützung schätzen würden.
Weil du so gut bist.
Ja, in dem Thema Zeitwertkonten gehöre ich zu den führenden Experten in Deutschland. Da muss ich mir nicht selber was auf die Schulter klopfen. Das zeigt, zeigen die Kunden, die wir gewinnen. Das zeigen die Ausschreibungen, die wir gewinnen. Das zeigt der Verband, den wir hier gegründet haben. Wir haben den einzigen Verband für Zeitwertkonten. War mal meine Idee. Mittlerweile über 100 Mitglieder, alle großen Anbieter in Deutschland, viele große Unternehmen sind beteiligt. Ich habe 10 Jahre im Vorstand hinter mir. Von daher, ja, Zeitwerkkonten ist mein Thema. Da sind wir führend als Unternehmen. Und da würde ich sagen, da stößt uns nichts mehr um bei dem Thema.
Okay, du hattest aber vorhin noch was gesagt, und zwar zur Mitarbeiterführung. Und dass du jetzt viel auch deinen Mitarbeitern mitgeben kannst, was du von früher hast. Warst du früher auch der Chef auf dem Platz oder was hast du da beim Basketball genau gelernt?
Chef auf dem Platz, also ich war der, der auf jeden Fall Respekt bekommen hat. Nicht nur, weil es wehgetan hat, wenn man mit deinem Kopf gekommen ist und die Ellbogen durchaus ausgeteilt wurden. Ich habe auch Respekt gehabt.
Sorry, eine Frage. Welche Position hast du gespielt?
Ich war Center, also mit 2,13 Meter und 100...
Okay, Center heißt immer unterm Korb und...
Das ist mittlerweile altbacken. Also früher war es sicherlich so, mehr unterm Korb, also zuständig für die Rebounds, die Abpraller, wie man so schön neudeutsch sagt. Einer der körperlich stärksten Spieler, der großgewachsenen Spieler, der unterm Korb auch versucht, die Spieler davon wegzuhalten oder zu blocken, wenn sie einfache Würfe nehmen. Auf der anderen Seite, aber auch in späteren Jahren, ein Finesse-Spieler, der auch mal den Dreier geworfen hat, der den Hakenwurf patentiert hat. Ich war bekannt für meinen Hakenwurf. Von daher, also nicht nur unterm Korb, man ist durchaus auch auf dem ganzen Feld unterwegs und ein Center, der sprintet, der kann dann ab und zu mal danken und das motiviert.
Sehr gut. Aber du wolltest jetzt sagen, Chef auf dem Platz, was hast du da gelernt beim Basketball?
Ich war Captain bei Mannschaften oder Co-Captain. Das kommt einfach daher, weil natürlich Leistung auch anerkannt wird, auch von den Teammates. Und ich war relativ straight. Also ich war keiner, der morgens spät aufstand und 3-4 Stunden Video spielte und nach dem Training dann erstmal in die Stadt zog, um Party zu feiern. Und ich hatte schon sehr früh Familie. Ich habe parallel gearbeitet. Ich habe einen Basketballverein als Abteilungsleiter hochgezogen. Ich habe nebenbei ein Studium gemacht.
Während der Karriere?
Neben der Vollprofikarriere, genau. Und das war nicht einfach, auch teilweise für die Ehe nicht einfach. Da ist die erste Ehe auch dran gescheitert, obwohl wir das wussten vorher, aber das haben wir nicht durchgehalten. Und ich war immer ehrgeizig, ich war gut durchgetaktet, gut organisiert und immer strategisch denken, vorbereiten, was kommt nach dem Basketball. Denn eins ist klar, Basketball habe ich gespielt bis 36 und gibt ein Leben danach und ich musste mich darauf vorbereiten.
Und das hast du wie gemacht? Hast du neben all den Dingen, die du eh schon gemacht hast?
Ja, man muss sich vorstellen, also ich habe angefangen, ich kam in 1988 aus den USA wieder, war dort 4 Jahre an der Universität, vorher 2 Jahre an der Highschool.
Und hast du Basketball auch weitergespielt? Und
Basketball gespielt, klar, auch sehr erfolgreich in der Uni, das war eine tolle Erfahrung, kann man sich in Deutschland kaum vorstellen, in der Unimannschaft zu spielen. Und die Unimannschaften hat locker die Jugoslawen, die jugoslawische Nationalmannschaft in voller Besetzung geschlagen.
Die College-Mannschaft.
Die College-Mannschaft hat die Jugoslawen in Vollbesetzung geschlagen. Wir reden über Kukoc, Radic, Brankovic, die ganzen, ne, Petrovic, die ganzen Stars. Wir haben die unsere Halle mit 15 weggeputzt. Und das ist das Niveau. Also die Unimannschaften, die guten Unimannschaften, die Top 20 spielen auf dem Niveau der Nationalmannschaft. Wir haben jedes Spiel für 16.000 Zuschauer gespielt, mit mehreren Fernsehstationen. Man muss sich das, kann sich das schwer vorstellen. Man hat 15 Spieler und man hat irgendwie 5 Coaches und 10 Manager, also für jeden eine begleitende Person.
Also das klingt ja so, weil ich meine, ich kenne so ein bisschen Basketball in Deutschland, wie das ist. Ich komme aus Karlsruhe und da haben wir ein ganz kleines Team. Ne? Ich glaube, wenn es wirklich hochkommt, ja, die haben jetzt um Aufstieg in die erste Liga gespielt, da waren, glaube ich, maximal irgendwas so um die 2000 Leute da. Und jetzt sagst du 16.000. Hat man da überhaupt noch irgendwie Lust, wenn man vor 16.000 gespielt hat, man dann nach Deutschland wiederzukommen? Ich glaube, das war 90er Jahre, oder? Wenn ich richtig das sehe, 90er?
Ich war 88, bin ich nach Deutschland zurückgekommen.
Okay, also 80er. Also da war ja Basketball auch noch überhaupt nicht groß. Ja.
Relativ. Also Deutschland... Gegenüber heute, ja, ist so, die Hallen waren noch gar nicht da, aber Leverkusen hat auch schon teilweise dann für 3.000, 4.000 Zuschauer gespielt, auch in Bayreuth damals 3.000, 3.500, das ging so in die Hallen rein. Das war das Niveau damals, Karlsruhe, zweite Liga 2000, ist durchaus ein guter Durchschnitt. Ich komme im Moment aus Hamburg, die Hamburger sind aufgestiegen, die haben halt 3.400 pro Spiel in der zweiten Liga und wenn das auch in der ersten Liga dann so, das ist das Maximum, was sie haben, das heißt, das muss ausreichen für nächstes Jahr und das Spiel ist jetzt schon ausverkauft. Ich kriege noch nicht mal eine Karte in Hamburg. Also ich habe es probiert, keine Chance.
Du als ehemaliger Nationalspieler kriegst keine Karte.
Das hat andere Gründe, da will ich nicht so stark drauf eingehen. Ich hatte die ersten 2 Jahre die Karte von Pascal Roller als damaliger Geschäftsführer, habe also wirklich erste Reihe.
Pascal Roller ist großer Spielmacher mal gewesen für die deutsche Nationalmannschaft.
Sehr gut, genau, vollkommen richtig. Und der war Geschäftsführer dort und hat mir seine Karten überlassen, die ich ihm abgekauft hatte. Das war natürlich toll, das hat mir gefallen. Aber dann gab es zumindest leichte Differenzen über den Verein, den ich vertrete, Basketball Aid. Ich bin Vorstand eines Vereins, der Spenden sammelt für krebskranke Kinder über den Basketball. Ich bin dort Vorstand und wir hatten 2 Veranstaltungen in Hamburg hat es mir einfach nicht gefallen, wie wir behandelt worden sind. Das war ungewöhnlich und daraus habe ich meine Konsequenz gezogen, dass ich erstmal nicht weiter mich engagiere und das hat mir aber keinen Spaß gemacht. Und jetzt natürlich in der ersten Liga hat mich das schon gejuckt und ich habe mal über den anderen befreundeten Vorstand, der auch Dauerkarten hat, gefragt, wann ich eine mitbesorgen kann. Hat leider nicht geklappt, aber
okay. Ist nicht so schlimm. Okay. Gehen wir nochmal zurück in deine Zeit. Neben dem, du hast gesagt, du hast in der Bank eine Ausbildung gemacht, neben all dem Sachen, richtig?
Ja, fangen wir so an. Ich habe ein Praktikum gemacht in der Wüstenrotbank. Das war, ich sag mal, nach einem Jahr. Mein erstes Jahr in Leverkusen habe ich nicht gearbeitet, mich nur auf den Basketball konzentriert, bin dann nach Ludwigsburg als erster Leihspieler der Bundesliga gegangen und habe dann sehr schnell gesagt, also Basketball allein füllt mich nicht aus, also wenn wir zweimal am Tag trainieren, das hat mir nicht gereicht und ich wollte mich auch vorbereiten auf die Zeit danach. Und hab dann bei der Wüste.
Wie alt warst du da? Wenn du schon von der Zeit danach
sprichst? 24.
24. Mhm. Und da wusstest du, okay, und da hattest du aber schon die Weitsicht, Basketball allein. Das war auch nicht eine finanzielle Frage, das war eher nur so eine Frage des Ausfüllenden
der Leistung. Das ist eine finanzielle Frage. Basketball hat man gut verdient, aber auch nach 19 Jahren Leistungssport reicht das nicht aus, um bis zu seinem Lebensende dann da ausgesorgt zu haben. Von daher war es immer klar, ich werde danach arbeiten müssen. Und ich war nicht gewillt, irgendwo Sachbearbeiter zu sein und mit geringem Gehalt. Man hat sich ein bisschen Lebensstandard gewöhnt, auch über den Basketball, sodass ich gesagt habe, also wenn, dann möchte ich auch dort Karriere machen. Und das heißt für mich, die Basketballzeit nutzen, so effektiv wie möglich, um später einen schnellen Einstieg in den Job zu schaffen. Und das war wirklich einer der Erfolge, an die ich sehr, sehr stolz bin, weil das mir nach der Basketballzeit sehr schnell gelungen ist, einen Job zu bekommen, der mir innerhalb kürzester Zeit ein Gehalt ermöglicht hat, das fast auf dem Basketballniveau war. Und das ist absolut ungewöhnlich, dass Basketballer das schaffen. Die meisten, die ich kenne, wenn sie nicht Bundestrainer geworden sind, wie der Henrik Rödel oder Manager wie Henning Harnisch, hat es ihnen schwer gefallen. Gerade die, die in den USA sind, wenn ich mir einen Jarvis Walker angucke, was ihr mit dem kennt, aus Ulm, großer Spielmacher, kennt jeder, war großer Auflauf, als er nach Ulm zurückgekommen ist, aber der arbeitet halt am Band in Detroit, an Otto. Und das ist halt schwer, das dann zu erleben, was hinter aus den Menschen wird, die super erfolgreich waren, sicherlich gutes Geld verdient haben, aber halt die in ihre Ausbildung und ihre Weiterbildung investiert haben.
Okay. Ja, das ist ja auch der Grund, warum du heute hier bist, weil du diese Weitsicht hattest und da ja auch diesen Quereinstieg gemacht hast. Und das ist ja dieses Faszinierende, weil klar, wenn ich irgendwie auch von Basketballern denke, Profibasketballer, die also wirklich auf Top-Niveau gespielt haben, die machen doch was im Basketball weiter, aber du nicht. Du hattest die Weitsicht. Und jetzt frage ich mich, woher hattest du diese Weitsicht schon damals mit 24?
Lass mich auf die Frage zurück, ja. Warum hätte ich nicht was im Basketball machen können? Ich hätte was im Basketball machen können. Aus meiner Sicht wäre ich ein prädestinierter Manager gewesen, wenn man sich vorstellt, dass ich das Betriebswirtschaftliche hatte über das Studium. Ich hatte also für Finance studiert in den USA, hatte ein MBA.
Das hast du nach der Ausbildung
gemacht? Ich hab keine Ausbildung gemacht, sondern ich hatte eine Finance-Studie abgeschlossen, einen Bachelor in den USA und habe dann parallel zum Basketball ein MBA noch gemacht, also ein Master, ne? Also Master of Business Administration. Also den Business Pass hatte ich. Ich hatte die Basketballerfahrung. Ich hatte über meine Jobs in den Banken auch diese Vertriebserfahrung und Kontakte mit den Sponsoren. War durchaus bekannt im Basketball zu der Zeit. Hatte ich mir mal vorgestellt, das könnte als Manager passen. Auf der anderen Seite war meine Persönlichkeit dann doch etwas sehr Direktes, vielleicht nicht ganz so teamorientiertes. Und damals gab es nur zwei Jobs, die wirklich interessant waren. Das war Leverkusen und Berlin. Alle anderen Jobs haben weder auf dem Niveau bezahlt, was ich mir vorgestellt habe, noch wäre das ein dauerhafter Job gewesen. Sodass ich mich sehr schnell entschieden habe, Manager ist es nicht. Für Trainer bin ich definitiv nicht geeignet. Will ich auch nicht sein, weil Trainer ist für mich zu unsicher. Der Job ist einfach zu unsicher. Mit Familie, ich hatte schon sehr früh zwei Kinder, konnte ich mir nicht vorstellen, alle ein, zwei Jahre irgendwo anders zu sein. Und vor allem als Trainer, man ist abhängig von anderen. Man bestimmt nicht sein eigenes Schicksal. Man ist abhängig von den Spielern, wie sie performen. Man kann das nur zum Teil beeinflussen. Man glaubt, man kann viel, aber am Ende des Tages ist es nur ein kleiner Teil, den man selber beeinflussen kann. Und dann hängt man noch ab von den Managern, die einen mögen oder nicht mögen und die Arbeit wertschätzen oder nicht. Und das war nie meine Welt.
Hört sich so ein bisschen an, dass du so eher der unabhängige Geist bist, der auch gerne so seine Freiheit genießt.
Freiheit in dem Sinne, dass ich nicht abhängig sein möchte von anderen. Ich möchte mein Schicksal selber in der Hand haben. Das heißt, wenn mir etwas nicht gefällt, bin ich derjenige, der einen neuen Job sucht und warte nicht darauf, dass mir gekündigt wird. Das ja.
Okay. Und ist das dann auch, um auf meine Frage zurückzukommen, ist das dann auch der Grund gewesen, diese Unabhängigkeit, weshalb du schon so früh, also mit 24, angefangen hast, dir Gedanken zu machen, was kommt nach der Karriere?
Es gab zwei Gründe. Wie schon gesagt, das Thema Sicherheit, für mich ein sehr wichtiges. Das Thema Familie und eine Familienversorgung. Ich hatte einen Auftrag und der inkludierte die finanzielle Unabhängigkeit irgendwo, die finanzielle Sicherheit und den Schutz für die Familie zu legen. Und das war der Anspruch. Und der ließ sich halt über den Basketball temporär erfüllen. Man muss sich darauf vorbereiten, dass es irgendwo vorbei war. Und ich wusste nicht wann, wenn ich ehrlich bin. Ich bin wiedergekommen in 88 und habe gleich sehr früh einen Bandscheibenvorfall gehabt. Und zwar so heftig, dass mir drei Ärzte in Reihenfolge gesagt haben, ich könnte nicht mehr Basketball spielen. Ich hatte 50% Fußheberschwäche, habe einige Monate daran laboriert, bis ich einen Neurologen in Köln-Meerheim gefunden habe, der gesagt hat, mit ihrer Körperkonstitution machen wir Folgendes. Wir machen das alles passiv, 2 Monate intensivstes Training und dann schauen wir mal. Ja, nach diesen 2 Monaten konnte ich wieder spielen und habe dann trotz 3 Bandscheibenvorfällen und 2 OPs insgesamt 13 Jahre Bundesliga gespielt.
Wow. Also nach so einer Karriere ist man noch kaputt, oder? Also ich stelle mir einfach vor, also du sagst nicht nur körperlich, da ist man doch auch psychisch einfach so kaputt. Wie findet man die Kraft? Also du sagst die Familie, ist das die einzige Kraft gewesen? Oder?
Ja. Für mich ist das selbstverständlich. Für mich Disziplin, engagiert sein, ehrgeizig sein. Wer ehrgeizig ist und über den Basketball Leistung gebracht hat, der will das auch in seinem Job erleben, zumindest mein Gefühl. Oder arbeitet man da in die Richtung? Und ja, der Körper ist angespannt. Ich merke natürlich all meine Wehwehchen, die ich während der Basketballzeit hatte, sehr deutlich jetzt. Also ich bin gesundheitlich deutlich angeschlagen. Im Rückblick müsste ich heute die Entscheidung nochmal treffen, würde ich sie genauso wieder treffen. Es waren grandiose Jahre, von denen ich immer noch zehre. Man darf das nicht unterschätzen. Mit all den Erfolgen und dem Bekanntheitsgrad, den ich hatte, komme ich heute zu Kundengesprächen. Egal wohin, da sitzt der Geschäftsführer dort im Unternehmen und sagt, ja, ich war Fan in Ulm, ich habe sie gesehen, ich habe sie angefeuert. Oder es gibt andere Menschen, die sagen, aus dem Fernsehen, na klar, mit dem Bart der. Und das hilft, auch ja, im Job.
Ja.
Und natürlich mit der Körpergröße, man vergisst eigentlich so schnell. Ja,
du, wie groß bist du?
2,13.
Wie groß ist Nowitzki?
2,13.
Also, okay, gut. Ich wollte jetzt schon fast sagen, ich habe hier ein Nowitzki-Duplikat vor mir. Aber
das nicht ganz, nein.
Das nicht ganz. Das aber gut, okay. Ja, du hast jetzt gesagt, okay, du warst immer sehr diszipliniert, hast aber auch schon erwähnt, dass andere nicht unbedingt immer alle so diszipliniert sind, obwohl sie Leistungssportler waren oder sind. Wie sieht denn bei denen das aus? Was machen die denn dann? Was ist so der typische Weg von deinen ehemaligen?
Also erstmal das süße Leben war halt morgens spät aufstehen, dann wenn um 11 Uhr das Wurftraining ist oder um 12, dann ist man so gerade aus dem Bett gerollt mit dem Frühstück und da hat man zwischen den Trainingseinheiten halt gedaddelt. Ganz viele hatten ihre Videokonsolen und haben ganz viel miteinander gespielt. Dann war abends das Training und danach dann weggegangen. Da war so das Alkoholverbot noch nicht so präsent und da waren die Mädels noch ganz wild, vor allem hinter den Ausländern hinterher. Also war für die eine schöne Zeit. Auf der anderen Seite gab es dann, damals war die Zeit, wo viele noch studiert haben. Das gab es durchaus häufig. Und wenn man so rückblickend betrachtet, die es nicht im Basketball geschafft haben, und es sind nur wenige, die es im Basketball geschafft haben, zumindest erfolgreich. Es gibt auch viele, die halt Assistenztrainer sind oder vom Basketball nicht leben können, was sehr schade ist. Die sind dann Lehrer, Physiotherapeut, wie gesagt, am Band arbeitet der, Schuhverkäufer. Das sind so die Themen. Ne? Die Leute, die auf Leistung gespielt haben, das darf man nicht unterschätzen.
Also die haben eigentlich so, nicht jetzt alle natürlich, klar, es gibt auch die, die wahrscheinlich jetzt als Manager, als Vorstände, was auch immer unterwegs sind, aber viele sind dann einfach von denen in unqualifizierte Jobs abgestellt.
Ja, qualifizierte Jobs schon, aber sind halt keine Führungskräfte nicht wirklich erfolgreich gewesen, dass man sagt, sie haben eine zweite Karriere wirklich durchlaufen. Es gibt Menschen, also Moritz Kleiner-Brockhoff kenne ich super an, als Journalist, Südostasien-Korrespondent, war ein Teamkollege aus der Nationalmannschaft, sehr erfolgreich, das finde ich beeindruckend. Und da gibt es so einige Geschichten, die das ganz gut gemacht haben. Aber überwiegend würde ich sagen, haben sie doch Probleme gehabt. Ob das jetzt am Engagement während des Basketball-Leagues oder insgesamt an fehlendem, ich kann sagen, fehlenden Erfahrung, fehlendem Intellekt, ich weiß es nicht. Mhm. Aber man kann ja nur hinter das Bild zurückblicken und sagen, und ich behaupte, ich habe vieles richtig gemacht, hat mich viel gekostet, auch an Zeit und Disziplin, aber rückblickend alles richtig gemacht.
Ja, super. Du hattest jetzt gerade deinen Kollegen da erwähnt. Da frage ich mich natürlich, der ist jetzt Südostasien-Journalist, Korrespondent. Wie schafft er das denn? Weil ich meine, als Journalist, da musst du ja auch, da hat er das dann immer parallel laufen lassen?
Er hatte ein Studium parallel und hat genau auf dieser Ebene Journalismus dann seine Ausbildung, Frankfurter Zeitung, und ist dann in Südostasien, ist auch bei einer liberalen Stiftung angestellt gewesen. Also sehr intellektueller Mensch, wenn mir redet. Das ist natürlich interessante Niveaus bei den Teamtreffs, die man hat. Wir werden jetzt in diesem Jahr im Sommer mit der Nationalmannschaft 26 Jahre nach der Europameisterschaft treffen. Leider hat letztes Jahr das 25-Jahre-Jubiläum nicht geklappt, weil es keiner finanziert hat.
Was?
Ja, man muss sich vorstellen, der Deutsche Basketballbund hat gesagt, nach 20 Jahren machen wir ein Fest. Das war auch wirklich rauschend, ein tolles Fest. 20 Jahre Europameister und 10 Jahre haben wir auch gefeiert. Aber dann wollten sie nur 30 Jahre machen. Es ist halt schwer, Gelder loszu... die Leute sind in den USA.
Okay, aber jetzt noch mal kurz dazu. Ich glaube, das wissen die meisten nicht. Aber du bist 1993 Europameister geworden.
Korrekt.
In Deutschland?
In Deutschland, größter Erfolg des deutschen Basketballs.
Bis heute.
Nowitzki ist mal Zweiter geworden, sind mal Dritter geworden bei der WM, aber Europameister ist noch keiner geworden. Wir haben also genau 12 Europameister in Deutschland. Einen davon gibt es leider nicht mehr, den Christian Welp, den damaligen MVP, den Most Valuable Player. Das heißt, es gibt noch 11. Ich bin einer von den 11 und das ist genial.
Und ihr trefft euch auch immer noch?
Wir treffen uns jetzt, wie gesagt, im Sommer treffen wir uns in Köln. Und mit Ärzten, mit Physiotherapeuten, mit Coach natürlich. Und teilweise fliegen die auch aus den USA ein, um dabei zu sein. Also auch noch Mike Jekyll, kein Nürnberger, die aus den USA kommen. Und spannend.
Spannend. Habt ihr auch eine WhatsApp-Gruppe so? Und da tauscht ihr euch aus?
So ähnlich, nein.
Nein, habt ihr nicht. Okay, aber es ist, dieser Team-Spirit ist ja noch da? Also
ist interessant. Wir hatten das 20-Jährige, 2013, genau. Mit großer Fernsehdokumentary. Also ich kann jedem empfehlen, wer sich mal dafür interessiert, 93 Europameisterschaft gewonnen, wenn man so ein paar Eindrücke haben möchte von damals und heute, guckt euch auf Bayerischen Rundfunk diesen Dokumentarfilm an, das ist eine Dreiviertelstunde. Für mich großartiges Werk, nicht nur die Spannung damals, aber heute diese Eindrücke, was hat man erlebt, wie sind die Leute heute drauf, wirklich spannend, nur zu empfehlen.
Okay, und beschreib mal das Gefühl damals. Wie war das? Also, wie war der Team Spirit? Ich meine, ihr wart in Deutschland, ja. Ich habe noch die WM 2006 präsent in Deutschland. Das war Hammer. Das war nicht nur, also wenn das ja sogar schon für das Publikum Hammer ist, wie muss das dann erst dann für die Spieler sein? Und was für ein Team Spirit habt ihr dann auch?
Okay, Team Spirit, es war spannend. Lange Geschichte kurz gemacht, so kurz wie es geht. EM im eigenen Land, wir waren drittklassig in Europa. Drittklassig. So muss man das beschreiben. Wir hatten ein bisschen Hoffnung. Ich hatte meine Karriere schon beendet. Habe dem Trainer gesagt, nach Olympia 92, das für mich im Rahmen der Spielzeit sehr unbefriedigend war. Trotz Spiel gegen das Dream Team. Trotz siebter Platz, was für Deutschland super war und einer sehr glücklichen Qualifikation. Und wie gesagt, danach ist Schluss, weil vierter Center auf der Bank dafür war das zu viel Zeit, die ich jeden Sommer dafür brauchte. Da hat ein Trainer gesagt, also als dritter Center kannst du nochmal anrufen, aber sonst ist das Thema für mich erledigt. 2 Tage bevor ich Sommerurlaub gehe, für 8 Wochen in den USA, alles geplant, Sonntagabend um 10, ich liege im Bett, kommt der Anruf vom Bundestrainer. Ja, 2 Center, Gunter Behnke hat Hornhautentzündung und Christian Welp kommt aus den USA nicht wieder, der will nicht. Wir brauchen dich. Du hast gesagt, wenn dritter bist, jetzt bist du 2. Center. Wir brauchen dich. Morgen um 11 Uhr bitte in Passau sein.
Oh, Mann.
Das war auf jeden Fall spannend. Was habe ich gemacht? Bin ich Montag gekommen, seit Dienstag gekommen, einen Tag zu spät. Und habe dann die ganze Vorbereitung mitgemacht und bin dann Europameister geworden. Und das in einem...
Aber hast du auch gespielt, richtig?
Ich habe etwas gespielt. Ich war von 12 Spielern dann aber 9 meisten Spielzeit gehabt. Also nicht so viel. Das Finale habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Aber ich habe meinen Beitrag geliefert. Und es war unglaublich. Man muss sich das so vorstellen. Wir haben in Berlin die Auftaktrunde, die Vorrunde gehabt. Halbvolle Halle bei der EM im eigenen Land.
Halbvolle Halle.
Wir sind Vierter geworden in der Vorrunde. Mit Hängen und Wogen die Zwischenrunde und geschafft.
Ich hätte auch mal weiter im Basketball.
In der Vorrunde, ja, in der Vorrunde weiterkommen. Wir haben gegen Estland verloren, also war grausam. Und in der Zwischenrunde dann aufgeholt, sind dann als Vierter in der Zwischenrunde gegen den ersten Ungeschlagenen in der anderen Zwischenrunde in München angetreten. Damit hatten wir schon das Ziel schon erreicht. Wir sind nach München gekommen, Viertelfinale, wunderbar. Schlagen dann den ungeschlagenen Tabellenführer Spanien, letzte Sekunde, Wurf von Kai Nürnberger, legendär, nee, Entschuldigung, von Christian Welt mit einem Punkt.
Christian Welp ist dann doch gekommen.
Christian Welp ist dann gekommen und Gunter Wink ist auch zurückgekommen. Ich war dann wieder Vierter Center anstatt Zweiter, wie das halt so ist. Aber hat sich trotzdem gelohnt. Ja, und dann Halbfinale gegen Griechenland mit 5-6 Punkten gewonnen. Revolte in der Halle. Die Griechen haben alles auseinandergerissen und sich gekloppt und Polizei kam. Und dann war Finale gegen Russland in Verlängerung mit einem Punkt, legendäre Dank von Christian Welp mit anschließendem Freiwurf und wir waren Europameister, haben 35.000 D-Mark EM-Prämie bekommen.
Jeder?
Wir waren, jeder. Und wir waren Mannschaft des Jahres, der Medien, Mannschaft des Jahres, des Publikums. Tollste Sachen erlebt im Brenner Park Hotel, wo nicht alles war. Unglaublich. Das Gefühl, das war Wolke 7, potenziert. So kann man das vielleicht am besten beschreiben.
Okay. Und jetzt, genau, ich stelle mir vor, ja, also zu Hause, du bist Vierter in der Vorrunde, ja. Keiner glaubt noch, halb voller Halle, ja. Die Leute sind alle, also keiner, da ist kein Glauben an euch da, ja. Wir haben 2006, da war ja irgendwo dann, irgendwann hat sich ja auch der Glaube da manifestiert, ne. Erstes Spiel haben sie ja schon super 5-1 gewonnen. Ich vergleiche es jetzt mal, weil das sind so zwei Sportevents, die ich in Deutschland kenne. Ja, und dann sagst du mir aber trotzdem, dass heutzutage, wenn du da deinen Beruf machst, dass du trotzdem die Erfüllung immer noch hast. Und das fasziniert mich, wie man das schafft. Wie schafft man das?
Weil du sagst, ich habe meine Erfüllung eigentlich schon in diesem Höhepunkt 93 erlebt. Also ich hatte zwei Höhepunkte, das war die Qualifikation Olympia und die Teilnahme, die zusammenhängen. Das zweite ist die EM93. Das war mein Zeugung. Jetzt fragst du mich, wie kann ich diese Höhepunkte überhaupt noch matchen in meinem Berufsleben? Ist das so die Frage?
Genau. Also wie schaffst du es heutzutage immer noch, davon zu sprechen, dass du mit Leidenschaft da dran gehst?
Für mich kommt die Leidenschaft daher, einen Großkunden zu gewinnen. Ist ein Riesenerfolg. Einen Großkunden mit 10.000, 20.000 Mitarbeitern zu gewinnen. Für mein Know-how, für meine Umsetzung, für ein großes Projekt mit mehreren 100.000 Euro. Und das zu schaffen in einem Unternehmen, das nicht so sehr auf Großkunden geprägt ist. Also da bin ich wirklich der dann die überzeugen muss, in mehreren Gesprächen und Ausschreibungen. Und das ist echt Erfolg. Man kriegt Anerkennung für das, was man kann. Und das macht Spaß. Lob und Anerkennung ist so meine Sprache der Liebe. Ich weiß nicht, ob du das Thema 5 Sprachen der Liebe kennst. Ein Weltbestseller von einem Psychologen, christlich angehauchten Psychologen geschrieben, hat so 5 Sprachen der Liebe, die jeder hat: Hilfsbedürftigkeit, Zuneigung, Lob und Anerkennung und so weiter. Und Lob und Anerkennung ist für mich definiert meine Sprache der Liebe, darüber definiere ich mich und das kann ich in meinem Job super erreichen und deswegen das Invest. Ich weiß, das kann ich, also da haut mich auch nichts mehr um meinem Thema und das macht mir Spaß. Man bekommt dafür viel Anerkennung, das ist schön.
Okay, also wenn ich das richtig verstehe, ich versuche jetzt mal die Parallele zwischen Basketball und jetzt deinem Job jetzt als Unternehmensberater. Also du kriegst für das, was du tust, das machst du gut und dafür kriegst du Anerkennung. Und das ist das, was dich am Leben hält.
Ja, Anerkennung von den Kollegen, Anerkennung vom Kunden, aber auch Anerkennung gehaltlich von meinen Chefs und in der Kombination ermöglicht mir das ein sorgenfreies Leben, mit der Chance, vielleicht schon mit 60 teilweise auszusteigen und dann den Rest zu genießen. Das habe ich mir, glaube ich, verdient, alles, was ich gemacht habe. Und darauf freue ich mich. Und aber genauso gut könnte ich auch mit 70 arbeiten, bis ich umfalle. Auch das würde mir wahrscheinlich Spaß machen. Aber durch meine körperlichen Themen wird es halt immer schwerer. Es wird anstrengender zu reisen, wird anstrengender unterwegs zu sein in Hotelzimmern, wo das Bett zu klein ist und die Dusche auf Brusthöhe ist. Das macht nicht immer Spaß.
Okay. Okay, ja, also kann ich gut nachvollziehen, ja. Was heißt, nein, kann ich nicht so gut nachvollziehen, natürlich. Ich schleppe keine 2,13 Meter mit mir rum. Aber ich kann es mir gut vorstellen, was du meinst. Und ja, ich finde es einfach nur faszinierend, dass du das heute auch noch hinbekommst. Du hast gerade von Genießen gesprochen. Ist es heute auch ein Genießen oder war es eher früher ein Genießen? Oder?
Genießen der Arbeit? Genießen des Lebens? Was meinst du?
Ja, du hast vom Gefühl gesprochen. Du hast ja gerade genießen gesagt. Also du hast die Zeit früher genossen, hast du, glaube ich, gesagt. Und jetzt frage ich mich, okay, gibt es dieses Gefühl noch heutzutage? Gibt es dieses Gefühl des Genießens? Oder sind es dann andere Momente als früher? Also war das früher eher der Sport und heute ist es nicht mehr der Beruf, sondern die Familie?
Es ist nach wie vor der Beruf, in der ich die größte Selbstbestätigung bekomme. Und genießen auf der beruflichen Ebene war damals das Spiel, die Zuschauer, der Erfolg dort. Heute die Workshops bei Unternehmen. Bin heute im Workshop in Bonn, also morgen im Workshop in Bonn, wo ich 6 Stunden Betriebsrat und Arbeitgeber Rede und Antwort stelle und das Thema verkaufe, mich verkaufe und sie für unser Unternehmen, aber auch für mich gewinne. Und das ist dann Erfolg. Und das macht Spaß, weil dahinter auch ein Umsatz rauskommt, ein Ertrag rauskommt, eine Kundenbindung. Und der Kunde kommt deswegen, weil ich das Schwesterunternehmen super betreut habe. Und dann sagt der Personalier, ja, auf jeden Fall unsere Schwester auch mitmachen, ganz klar. Das ist schön, das ist dieses Netzwerk, das ist die Bestätigung des Ganzen. Aber genießen heute den größten Genuss, um das mal so auf den Punkt zu bringen, hatte ich vorgestern seit langer Zeit. Und das war ein christliches Event, ganz spannend, um ein ganz anderes Thema zu nehmen. Ich war bei Feier 19 in Hamburg mit 4000 Christen, ausverkauftes Haus.
Feier 19 ist was?
Feier 19 ist eine christliche Konferenz, in der Reinhard Bonke, wahrscheinlich der größte Evangelist der Welt, mit 78 Millionen bekehrten Christen, primär in Nigeria. Also wirklich ein Mensch, der mit 80 Jahren jetzt verabschiedet worden ist und seine letzte Botschaft in die Menge gegeben hat. Und dieser Tag, das ist gerade das, was mich beschäftigt. Und ich konnte da richtig genießen, in den Emotionen von anderen schwelgen, meine eigenen Emotionen damit reinbringen. Viele Tränen geflossen, viele Fragen mir gestellt. Und magnetische Anziehungskraft in diese Richtung. Ich möchte mehr erleben. Ich möchte mehr mit Gott erleben. Ich möchte mehr von ihm in mir.
War das früher auch schon so?
Das hat jetzt angefangen mit 34. Also ich habe mich bekehrt mit 34. So nennt man das so im freikirchlichen Bereich. Das heißt, sein Leben Gott übergeben. Und das hat mich seitdem geprägt. Mal mehr, mal weniger, aber es ist so ein stetiges Streben. Ich bin in einer kleinen Gemeinde in Winsen an der Lue tätig und engagiere mich dort. Und Gottesdienst ist eine Freude zu gehen. Man muss sich vorstellen, man trifft Familie. Es ist ein Familienevent mit ganz tollen Botschaften, die man auch in die Praxis mitnehmen kann, mit tollem Gesang. Ich singe, das hätte ich nie gemacht früher. Also ich singe mit Leidenschaft, ich kann nicht singen, aber ich singe mit Leidenschaft in diesem Lobpreis, wie man es nennt. Und das gibt mir diese emotionale Basis, aber auch Werte und Normen, die unumstößlich sind. Das ist für mich wichtig gewesen. Ich bin immer auf der Suche, was ist es denn jetzt? Was sind meine Werte und Normen? Bestimme ich die alleine? Bestimmt mir die Gesellschaft irgendwer? Oder was ist richtig und falsch? Und dieses Richtige und Falsche habe ich für mich im christlichen Glauben entdeckt, habe damit viele Fragen für mich beantwortet und viel Ruhe und Gelassenheit in mein Leben einkehren lassen.
Jetzt stellt sich mir so die Frage, du hast mit 36 ja deine Karriere beendet. Mhm. Mit 34 hast du gesagt, hast du dich bekehrt. Mhm. war so ein bisschen, du bist vom einen Glaube in das andere, so der Glaube Basketball, Leistung, so ein bisschen zu auch, okay, was ist da noch, was gibt es da vielleicht auch ein bisschen mehr als nur den Sport, ja?
Basketball hat nichts mit Glauben zu tun, zumindest in meiner Sicht nicht. Basketball ist häufig sehr egozentrisch, obwohl Team, aber jeder ist für sich. Jeder denkt an seinen Marktwert, denkt für ein Jahr vielleicht an das Team, wenn man Glück hat, und das Jahr, nächste Jahr ist er woanders. Viele große Egos und es geht um Selbstverwirklichung. Es geht also nicht um Glauben. Glauben an die Meisterschaft und Glauben an Gott sind zwei ganz unterschiedliche Themen, weil dem einen gibt man sich auf und stellt was anderes höher als sich selber. Und ob das wirklich ein Fußballer oder Basketballer macht für seine Mannschaft und für sein Team, wage ich in einigen Fällen deutlich zu bezweifeln. Es mag Menschen geben, die das tun, aber bestimmt nicht die Mehrheit, meiner Einschätzung.
Okay. Und dann hast du, und das hast du dann, hast du das dann mit 34 realisiert?
Ich habe mit 34 realisiert, dass es so nicht weitergehen kann. Das hing auch zusammen. Ich bin geschieden worden von meiner Frau, habe das auch selber verursacht. Auch da sehr egozentrisch, habe mich selber in den Mittelpunkt gestellt und habe gemerkt, dass so wie ich lebe, es eigentlich nicht okay ist. Und habe gesucht nach einer Religion oder nach irgendetwas und habe viel mehr angeguckt, habe mir gesagt, also 70%, 80%, 90% kann ich mitgehen, aber den Rest nicht. Bis mir jemand erklärt hat, den Unterschied zwischen Religion und Glauben. Und da kam der Sprung für mich. Also wirklich Religion von Menschen gemacht, um Menschen zu kontrollieren. Und Glauben, ich und eine Beziehung mit Gott, ich selber. Ja, Basis der Bibel mit Unterstützung, aber meine Beziehung zu Gott steht im Mittelpunkt. Und das war der Schritt für mich, zu sagen, ja, genau das, ja, meine Beziehung zu Gott. Und das hat mir geholfen auf dem Weg zum Glauben und hat mir eine Basis gegeben, also wirklich eine entscheidende Basis. Und man ist einfach so viel gelassener, das Leben ist so viel ruhiger, man hat so viel mehr Gewissheit.
Warst du das früher nicht? Warst du das als Basketballer nicht gelassen? Warst du da immer so der Getriebene, der auf dem Platz ist und ich hau den Gegner jetzt weg? Oder
getrieben, wie muss man sich auf mich bezogen. Ne? Ich wollte immer, es ging um mich. Es ging ausschließlich um mich. Und wie kann ich weiterkommen? Wer kann mir helfen?
Wie warst du so als Spieler? Wie würdest du dich selbst beschreiben?
Verbissen, ja. Also wirklich immer Vollleistung, immer Vollpower. Voll gekämpft, ja, so ein bisschen die Kampfsau und Leader aber auch, ja, also mit diesem Ehrgeiz auch Respekt bekommen und auch eine Mannschaft mitgerissen.
Okay. Und also du warst so ein bisschen der harte Hund. Du hast auch gerne mal so mit den Ellbogen dem einen links und dem anderen rechts und dann zack, ran an den Korb.
Aber nie so link, wie es einige andere machen. So diese versteckten Fouls, mal irgendwo hingreifen oder Ellbogen mal auf den Solarplexus, wie einige das gerne gemacht haben. Das war nie mein Ding. Aber durch meine Spielweise, meine Eckigkeit und meine Körpergröße sind die Ellbogen schon mal in den Gesichtern und Körpern von den Mitspielern oder auch Gegenspielern gelandet. Aber es war nie absichtlich jemanden zu verletzen, also das vielleicht eins von meinem Leben Affekt, wo ich auch für runtergeflogen bin, aber ehrlich, das war nicht meine Welt.
Okay, also du warst jetzt nicht bekannt als jemand, der besonders unfair gespielt hat, aber hart.
Ja, ich war immer ein harter, aber nie unfair, ganz genau. Hart. Ich war nie ein unfairer Spieler. Genau.
Und meinst du, das war so ein bisschen dein Erfolgsrezept? Oder was war dein Erfolgsrezept jetzt beim Basketball? Wie du es schon vorhin gesagt hast mit der Leistung?
Warum bin ich im Basketball gut geworden? Körpergröße, Mentalität, USA, also da eine Lebenseinstellung gewinnen, USA, das Basketball Leben ist und nicht Basketball ein Bestandteil des Lebens, sondern Basketball ist das Leben. Man hat nichts anderes gemacht, nichts anderes gedacht. Das hilft, also eine Mentalitätsfrage. Körperlich war ich gar nicht so stark. Es gab viele, die schneller waren und höher springen konnten. Aber ich hatte genügend Skills und meinen Hookshot. Und wie gesagt, Körpergröße, Physis und dann dieser Biss. Ja, also ich konnte intellektuell vieles verstehen, konnte Spielzüge vorausahnen, konnte da gut antizipieren und habe davon profitiert.
Nehmen dich deine Kunden heutzutage auch so wahr?
Meine Kunden, vor allem auch meine Kollegen, nehmen mich als vertriebsstark, fordernd, direkt, manchmal verbissen, aber auch erfolgreich war. Hoffe ich zumindest. Hast du das, was sie mir spiegeln? Also ich bin durchaus bei dem Thema Fremdbild sehr lange, lange intensiv damit beschäftigt, denn konnte man nicht verstehen,
warum Leute... War das dir früher wichtig, also als Basketball? War das dir da überhaupt irgendwie wichtig, wie du bei anderen ankommst?
Ja, weil das Publikum ist ja genau das, wo man möchte vom Publikum geliebt werden für seine Leistung. Und das war mir schon wichtig. Ich habe auch viel investiert in die Beziehung mit Fans, bin immer ganz gut mit den Fanclubs klargekommen. Ja, also habe ich noch eingeladen.
Was hast du da gemacht zum Beispiel dann?
Na, man investiert die Zeit, mit den Fans zu reden. Man zeigt ihnen Interesse. Man geht auch mal zum Fanclub hin und man bedankt sich und versucht dieses Persönliche auch dann voranzutreiben. Man lässt sich mal einladen, wo man sagt, ach, muss das sein? Aber es ist wichtig, diese Beziehung dorthin zu haben. Und das hat mir geholfen. Ich war beliebt, würde ich sagen, zumindest in Ludwigsburg war ich sehr beliebt. Auch heute noch meine basketballische Heimat. Und ja, ich glaube, das ist das Wesentliche.
Okay, würdest du sagen, oder was wäre denn dein Rat an die heutigen Spieler, die jetzt so in diese gleiche Situation wie du kommen? Sie sind vielleicht irgendwas, sagen wir mal, zwischen 24 und 36, ja, genau das Alter, das du da hattest. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Auf jeden Fall sich einen Stammbein aufzubauen, sich frühzeitig und nicht erst mit 36, sondern idealerweise mit 24 sich damit beschäftigen. Was nach der Basketballkarriere passiert, egal wie viel Geld ich verdiene, es wird sehr wahrscheinlich nicht ausreichen für den Rest des Lebens. Und da muss man sich klar darüber werden, dass wenn ich erfolgreich sein will, außerhalb meines Sports, dann muss ich etwas investieren. Und zwar mehr als ein, zwei Stunden am Tag irgendetwas lesen oder sonstiges. Es muss schon strukturiert sein, aber es sollte etwas sein, wo man sich auch Erfüllung wünscht oder erhofft. Das heißt, etwas, was zu einem passt, da gibt es viele gute Beratungen auch im Basketballumfeld, die einem helfen, was für ein Typ ist man, was sind Stärken und Schwächen, was kann man sich vorstellen. Und denn die Jobs im Basketball, die wirklich Geld verdienen, sind rar gesät. Und der Wettbewerb ist groß, auch bei den Trainern. Es gibt viele, viele gute Trainer, die einfach nicht Arbeit finden. Und das ist leider so. Und sich darauf zu verlassen, dass das schon irgendwie klappen wird, halte ich für einen großen Fehler.
Okay. Würdest du sagen, du hattest jetzt bei deiner Karriere Mut? Mut zu sagen, ich mache das schon mal? Oder war das einfach bei dir auch vor allem viel Voraussicht?
Ich glaube, dafür braucht es keinen Mut. Ich würde das auf das Thema Sicherheit beziehen. Ich glaube, das Thema Sicherheit ist ein großes für mich. Um diese Sicherheit zu bekommen, musste ich investieren. Und das gelang mir mit ganz viel Disziplin, die ich gut beherrsche. Also ich konnte viele Bälle zur gleichen Zeit jonglieren und konnte meine Zeit überall vernünftig investieren und habe viele Sachen halt organisiert. Also das hat auch Spaß gemacht. Auch der Basketballverein, den ich damals in Westerstetten gegründet habe, mit 56 Kids und 3 Körben und 9 Bällen. Im ersten zwischen 9 und 19 Mädels und Jungs und daraus dann 3 Basketballmannschaften kreiert, die man alle betreut, gecoacht, Schiedsrichter gefunden und Hallen gefunden. Das ist spannend, das ist etwas zurückgeben und das ist auch etwas, was ich heute mache über Basketball 8, um mal diese Brücke wieder zu schlagen zu heute. Mir geht es auch darum, was zurückzugeben und das war damals so über den Basketball, dass man halt den Jugendbereich entweder als Oberliga-Coach in Oberelching oder jetzt hier mit Abteilungsleiter unterstützt hat. Und jetzt ist es halt so, dass ich Basketball einfach nicht mehr spielen kann. Ich bin froh, wenn ich geradeaus gehen kann ohne Schmerzen und deswegen dieser Basketball-Aid-Verein, der mir viel Spaß macht und auch viel bewirkt. Wir sammeln da 80.000, 90.000 Euro im Jahr und unterstützen damit viele krebskranke Institutionen, die krebskranke Kinder unterstützen.
Gut. Aber für mich, ich habe jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, du warst auch immer jemand, ich muss das nochmal neu sagen, weil jetzt ist mir das Heft runtergefallen. Ich habe auch so den Eindruck, du warst auch immer jemand, der links und rechts geschaut hat. Du hast ja, weil du hast ja viel gemacht, also du hast immer viel auch nebenbei gemacht und da auch geguckt und klar, du hast gesagt, Sicherheit und alles. Ist das vielleicht auch so ein Ding, was du jetzt Leuten mal unabhängig auch vom Basketball mitgeben kannst, zu sagen, ey, guckt auch mal links und rechts.
Auf jeden Fall. Außerhalb des beruflichen Umfelds, wo man vielleicht mal hin möchte, gibt es immer Chancen im Leben. Das können Chancen sein, Menschen kennenzulernen, sein Netzwerk zu vergrößern, halte ich für extrem wichtig, nicht nur in der Basketballwelt, sondern auch außerhalb. Es gibt viele interessante Kontakte, die man gerade im Basketballleben aufbauen kann und die man aber nachhalten muss, wenn man später auch mal davon vielleicht profitieren möchte. Ja, Vitamin B ist da extrem wichtig, aber auch das Thema Zurückgeben. Für einen Basketballer ist dann die Autogrammstunde teilweise, ja, ich gebe da was zurück, investiere was von meiner Zeit. Ich glaube, das ist mehr möglich und jeder soll sich überlegen, was er für das, was er erhält, auch zurückgeben kann in die Gesellschaft. Denn eins ist klar, wenn das Ehrenamt heute nicht wäre in Deutschland, in der sehr ausgeprägten Form, wie wir es haben, würden wir eine ganz andere Gesellschaft hier haben, als wir sie heute haben. Das Thema wird eher noch drastischer werden mit dem Thema Pflege. Das heißt, wir werden mehr Menschen brauchen, die sich sozial engagieren und da ist der Basketballer mindestens genauso gefordert wie jeder andere.
Also ist der Basketball vielleicht auch so ein guter Einstieg, wenn man so als Vereinsleben das mitbekommt, sozusagen auch dadurch dieses Ehrenamt auch mitnimmt. Hast du das Gefühl gerade, dass wir in Deutschland so in einer Zeit sind, wo das Ehrenamt gefährdet ist? Nicht gefährdet, aber nachlässt. Also,
gar nicht. Ich glaube, das nimmt zu. Ich glaube, es nimmt zu. Ich glaube,
was macht dich da so optimistisch?
Weil die Politik es erkennt. Die Politik und auch die großen Personalabteilungen der Unternehmen erkennen, dass es ohne Ehrenamt nicht geht. Die fördern Ehrenamt. Und man erkennt gesellschaftlich, dass diese Förderung extrem wichtig ist, weil wir damit auch alle Auswirkungen aus demografischem Wandel, eine älter werdende Belegschaft, mehr Pflegefälle, mehr Menschen, die allein sein werden, das sind alles Themen, die über soziales Engagement aufgefangen werden können. Und ich sehe es also nicht, dass wir hier zurückfallen. Sehe ich auch nicht bei Basketball Aid. Wir erleben immer wieder neue Menschen, die dazustoßen, die etwas machen wollen. Aber es ist mal die Frage, wozu ist man befähigt? Ein Basketballer sollte mit dem Basketball wirken. Das kann man super, weil man die Leute, weil man öffentlichkeitswirksam irgendwas machen kann. Man geht in eine Schule, man kann Themen platzieren, man kann Leute gewinnen für bestimmte Themen und dafür ist es gut, dann auch aktiv zu sein.
Und weil du ja so in dem Verein bist, da merkst du auch, das stößt auf Interesse auch außerhalb.
Absolut.
In der Gesellschaft.
Ja, absolut, absolut. Also wenn ich in Hamburg überlege, dass wir einen Verteiler haben von über 100 Menschen mittlerweile, die sich dafür interessieren und jedes Jahr ein, zwei Mal aktivieren lassen für irgendwelche Aktionen, wie jetzt Supercup in Hamburg, wo die Nationalmannschaft dann da ist, mit 3 Spielen, werden wir jetzt eine große Tombola haben, über mindestens 2 Tage und wahrscheinlich wieder über 5.000 Euro kreieren für die krebskranken Kinder am UKE in Hamburg. Also passt.
Gut. Das heißt, mich überrascht das ehrlich gesagt etwas, weil ich immer so eine andere Meinung von, was das Ehrenamt in Deutschland angeht, nämlich dass es eher so ist, dass viel weniger sich engagieren und das machen. Aber ich finde es fantastisch, wenn du mir da...
Ich liebe die Jungen, die ja sich sozial engagieren wollen. Ich erlebe viele junge Menschen, denen es nicht egal ist. Guck dir doch mal das Thema Klimawandel an. Wie viele Leute gehen dafür auf die Straßen? Hätten sie vor 10, 20 Jahren nicht gemacht. Wer ist das? Das sind die jungen Menschen. Also sie engagieren sich schon für etwas. Von daher ist nur die Frage der richtigen Motivation. Wie kann man es besser kanalisieren? Ich glaube, die Generation XYZ sind bereit, sozial etwas zu tun. Sie müssen nur richtig gelenkt werden. Und ob es die Politik auf den ganz richtigen Weg ist, weiß ich noch nicht. Die Motivation ist teilweise nicht da wieder. Man könnte mehr machen.
Wäre das so deine Botschaft an die Generation XYZ,
ne? Das sind so die klassischen, die neuen, die jüngeren Generationen. Die
ja, was würdest du denn auf den Weg geben?
Links und rechts schauen, wie du schon gesagt hast. Also außerhalb dessen, wo man eigentlich hin möchte, karrieremäßig. Zurückgeben. Frühzeitig anfangen zu überlegen, wo kann ich mich engagieren, wo kann ich auch unterstützen, wo kann ich etwas zurückgeben. Und vor allen Dingen das Thema Selbstverwirklichung mal ganz deutlich in Frage zu stellen. Für mich ist es ganz entscheidend, dass man sich einmal im Leben richtig mit dem Thema beschäftigt. Was sind meine Werte und Normen? An was will ich mich messen lassen? Und was ist richtig und falsch? und das nicht schwammig machen. Und nicht sagen, mal heute mache ich das so und morgen nach dem fünften Bier mache ich es anders. Sondern klar sagen, das bin ich, das sind meine Leitplanken und auf dieser Autobahn möchte ich Geschwindigkeit aufnehmen und möchte in meiner Sprache ein Licht sein in dieser Welt. Aber wenn es das gelingt, Menschen mehr zu sensibilisieren dafür, dann haben wir ganz andere innere Gelassenheit, weniger persönliche Krisen, weniger Stress, weniger Beziehungsthemen, denn wer innere Gelassenheit hat, kann auch ganz anders wirken in dieser Welt und in seinen Beziehungen und Liebe ausstrahlen, anstatt Konflikte schüren.
Wow. Das sind wirklich wahre Worte, weise Worte vor allem. Und ich glaube, das ist ein super Abschluss für unseren Podcast. Jens, es hat mich super gefallen. Du hast echt viel erzählt und vielen Dank.
Sehr gerne, Max. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.